Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Predigtext ist heute das ganze Kapitel 5. Ich lese jetzt aber erstmal nur Vers 1 bis 13. Es erhob sich aber ein großes Geschrei des Volkes und ihrer Frauen gegen ihre Brüder, die Juden. Und etliche sprachen: Wir, unsere Söhne und unsere Töchter sind viele, und wir müssen uns Getreide beschaffen, damit wir zu essen haben und leben können. Andere sprachen: Wir mussten unsere Äcker, unsere Weinberge und unsere Häuser verpfänden, damit wir Getreide bekommen in der Hungersnot. Etliche aber sprachen: Wir haben uns Geld leihen müssen auf unsere Äcker und unsere Weinberge, damit wir dem König die Steuern zahlen können. Nun sind ja unsere Brüder vom gleichen Fleisch und Blut wie wir, und unsere Kinder sind wie ihre Kinder. Und siehe, wir müssen unsere Söhne und unsere Töchter in die Leibeigenschaft bringen. Und von unseren Töchtern sind schon etliche zu leibeigenen Mädchen geworden. Und es steht nicht in unserer Macht, es zu verhindern, da ja unsere Äcker und Weinberge bereits anderen gehören. Als ich aber ihr Geschrei und diese Worte hörte, wurde ich sehr zornig. Dann überlegte ich bei mir selbst und ich wies die Vornehmsten und Vorsteher zurecht und sprach zu ihnen: Wollt ihr Wucher treiben an euren Brüdern? Und ich brachte eine große Volksversammlung gegen sie zusammen und sprach zu ihnen: Wir haben unsere Brüder, die Juden, die an die Heiden verkauft waren, soweit es uns möglich war, losgekauft. Ihr aber wollt sogar eure eigenen Brüder verkaufen? Sollen sie sich etwa an uns verkaufen? Da schwiegen sie und fanden keine Antwort. Und ich sprach: Was ihr da tut, ist nicht gut. Solltet ihr nicht in der Furcht unseres Gottes wandeln, wegen der Lästerung der Heiden unserer Feinde? Ich und meine Brüder und meine Diener haben ihnen auch Geld und Korn geliehen. Wir wollen ihnen doch diese Schuld erlassen. Gebt ihnen heute noch ihre Äcker, ihre Weinberge, ihre Ölbäume und ihre Häuser zurück. Dazu den Hundertsten von Geld, vom Korn, vom Most und vom Öl, den ihr ihnen auferlegt habt. Da sprachen sie: Wir wollen es zurückgeben und nichts von ihnen fordern, sondern es so machen, wie du gesagt hast. Und ich rief die Priester herbei und nahm einen Eid von ihnen, dass sie es so machen wollten. Auch schüttelte ich den Bausch meines Gewandes aus und sprach: So schüttele Gott jedermann von seinem Haus und von seinem Besitztum ab, der dies versprochen hat und nicht ausführt. Ja, so werde er ausgeschüttelt und leer. Die ganze Versammlung sprach Amen und sie lobten den Herrn. Und das Volk handelte nach diesem Wort. Hast du ein Problem mit Briefkastenfirmen? Besitzt du Geld? Bist du an Christus gläubig? Und möchtest du gerne glaubwürdig sein? Dann wird diese Predigt über die sozialen Missstände in Jerusalem vor ungefähr 2450 Jahren hoffentlich hilfreich für dich sein. In der letzten Predigt haben wir gehört, wie wichtig es war, dass das Volk füreinander einstand, um die Gefahren und Angriffe der Feinde abzuwehren. Und das hat wahrscheinlich so lange geklappt, wie es um die militärische Verteidigung ging und um die gegenseitige Unterstützung beim Mauerbau. Aber es hat aufgehört, als es ums Thema Geld ging. Wie man leider so schön sagt, bei Geld endet die Freundschaft. Bei allem Druck von außen, den das Volk damals erlebte, kam nur noch eine Hungersnot dazu. Ein Versorgungsnotstand, wahrscheinlich auch noch durch eine Blockade, durch Sanktionen der Feinde, die ja das Volk Israel völlig umgeben haben, noch verschärft. Und jetzt, genau in diesem Moment, wäre unbedingter Zusammenhalt innerhalb des Volkes nötig gewesen. Aber es passiert genau das Gegenteil. Die Schere zwischen Arm und Reich klappt zusehends, sogar in kurzer Zeit, weit auseinander. Die ärmeren Leute hatten nicht mehr die Möglichkeit, sich zu versorgen, und die Reichen nutzten ihre Notsituation schamlos aus. Wenn ihr euch erinnert, in der letzten Predigt, da hat Nehemia dann sogar den Leuten gesagt: Bleibt auch nachts in der Stadt. behaltet eure Klamotten an, behaltet euer Schwert dabei, damit ihr sie im Ernstfall verteidigen könnt. Das hieß, die Bewirtschaftung der eigenen Felder wurde somit fast unmöglich. Und als dann die sozialen Missstände, die Ungerechtigkeit dadurch immer größer wurde, kam es zum Aufschrei des einfachen Volkes. Und es wird hier extra erwähnt, das sind nicht nur die Männer, sondern es kommen sogar die Frauen mit. Das war unüblich. Also es muss die Not wirklich groß gewesen sein. Und sie bringen ihre Klagen, ihre Beschwerden vor Nehemia. Und Nehemia war zu dieser Zeit schon Statthalter. Er wurde also vom puren Beamten für den Aufbau der Stadt zum Statthalter gemacht. Und dennoch richten sich die Beschwerden nicht gegen Nehemia. Das Volk sah anscheinend ein, dass alles unternommen werden musste, um die Mauer fertigzustellen und dass demzufolge diese schwereren Auflagen von Nehemia durchaus gerechtfertigt waren. Außerdem waren Nehemia und seine Leute selber beim Wiederaufbau beteiligt. Ja, sie nahmen die gleichen Strapazen auf sich. Die Beschwerden richteten sich gegen die reichen Juden, welche die Armut und die große Belastung des Volkes ausnutzten. Und was hören wir hier? Vers 2. Sie konnten nicht mehr genug Nahrung für ihre sehr großen Familien produzieren, besorgen. Sie konnten sich in ihrer Armut kein Getreide dazu kaufen. Vers 3. Die Folge war, dass einige ihre Ländereien verpfänden mussten. Vers 4. Zusätzlich kamen die Steuern vom König, die sie nicht bezahlen konnten. Wiederum mussten sie Anleihen auf ihre Äcker und Weinberge aufnehmen. Sie mussten sich bei ihren reicheren Brüdern immer mehr verschulden und hatten dann, weil sie eben die Äcker verpfändet und weggeben mussten, keine Grundlage mehr, überhaupt was zu erwirtschaften, um das zurückzuzahlen. Es kam so weit, dass sie dann am Ende ihre eigenen Kinder als Sklaven verkaufen mussten. Ja? Sie gingen dann in den Dienst dieser reichen Herren und mussten dort die Schulden abarbeiten. Und da ist es sogar noch so weit gekommen, dass einige der Töchter als Nebenfrauen im besten Fall und wahrscheinlich sogar im schlechtesten Fall missbraucht wurden. Ja, sie hatten keine Möglichkeit mehr, sie zurückzuholen. Und dieser ganze Bericht, so erschütternd wie der schon ist, endet noch mit einem noch schrecklicheren Wort. Da steht, und es steht nicht in unserer Macht, es zu verhindern. Und wörtlich steht dort, da ist keine Stärke in unseren Händen. Und das ist ein Zitat. Ein Zitat aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 28, Vers 32. Da steht, deine Söhne und deine Töchter werden einem anderen Volk gegeben werden, das deine Augen zusehen und verschmachten über ihnen täglich und wird keine Stärke in deinen Händen sein. Du kannst nichts dagegen tun. Und hier im 5. Buch Mose ist natürlich das Gericht Gottes, ja, die babylonische Gefangenschaft gemeint. Das Volk musste mit ansehen, wie fremde Soldaten die eigenen Söhne und Töchter in die babylonische Gefangenschaft führten. Aber jetzt, nachdem sie aus der babylonischen Gefangenschaft befreit waren, mussten sie mit ansehen, wie ihre eigenen Volksgenossen, ihre Brüder, ihre Kinder erneut in die Gefangenschaft, in die Sklaverei führten. Nun, Nehemia hatte bestimmt einen übelst stressigen Job und mit total viele Probleme und alles. Wir haben bisher noch nicht gelesen, dass er irgendwie aufgebracht war, zornig wurde. Zorn war immer nur von den Feinden zu hören. Aber jetzt kommt der Punkt. Als ich aber ihr Geschrei hörte, Vers 6, wurde ich sehr zornig. Ja, dass die Feinde gegen das Volk kämpften, dass sie es unterdrückten und zu schädigen suchten, okay, das war zu erwarten. Aber dass Brüder ausnutzten, das erregte Nehemias Zorn. Und er handelt darauf, schnell, beherzt, aber nicht unüberlegt. Denn es gab einige Probleme. Obwohl er es mit der Oberschicht zu tun hatte, den Adligen und Vorstehern, mit den mächtigen Leuten, mit denen er auch täglich zusammenarbeiten musste, von denen die ganze Gesellschaft und das ganze Zusammenleben auch irgendwie abhängig war, konfrontierte er sie ohne Umschweiche, ohne diplomatisches Rumgeeier, direkt mit ihrer unerhörten Sünde. Das ist schon mal ganz stark. Ja? Er geht zu ihnen, holt sie zusammen und sagt einfach, Leute, das ist Wucher. Wollt ihr Wucher treiben mit euren Brüdern? Wucher bedeutet, die wirtschaftliche Notlage anderer zur eigenen Bereicherung auszunutzen. Wucher bedeutet, übertrieben hohe Zinsen zu verlangen. Nun, es war so, dass Geld leihen in Notsituationen durchaus normal war und vom Gesetz sogar geboten war. Aber es sollte nicht zur eigenen Bereicherung geschehen, sondern zur Hilfe. In 5. Mose 15, Vers 7 lesen wir: Wenn aber ein Armer bei dir ist, irgendeiner deiner Brüder in einem deiner Tore in deinem Land, das der Herr dein Gott dir gibt, so sollst du dein Herz nicht verhärten, noch deine Hand vor deinem Bruder verschließen, sondern du sollst ihm deine Hand weit auftun und ihm reichlich leihen, so viel er nötig hat. Nun, ich habe schon gerade gesagt, Nehemia stand nun vor ein Problem. Er konnte die Reichen nicht einfach vor ein Gericht zerren, denn die Reichen, diese Vorsteher, waren selber die Richter. Und gegen diese Anklage Wucher war auch schon abzusehen, dass sie sich irgendwie wieder rauslavieren konnten. Denn Geld gegen Zinsen zu leihen, hey, das war jederzeit normal. Das konnte man machen. Und wir wissen, es hat sich bis heute daran nicht viel geändert an diesen Zuständen. Die Reichen bereichern sich auf Kosten der Armen immer mehr. Aber es ist extrem schwierig, an ihr gesetzeswidriges Handeln, ihnen vorzuwerfen, irgendwie an sie ranzukommen. Und ein gutes Beispiel sind eben unserer Tage diese Briefkastenfirmen. In den meisten Fällen dienen diese Briefkastenfirmen, das sind das Scheinfirmen, die dazu dienen, Steuern zu hinterziehen und irgendwelche Geldströme zu verschleiern. Aber dennoch sind sie oftmals legal. Beziehungsweise es ist extrem schwer, an die Steuerhinterzieher ranzukommen, weil die Briefkastenfirmen eben nicht dem Recht der EU oder dem Recht Deutschlands unterliegen, sondern dem geltenden Recht der Länder, in denen sie eben gegründet wurden. Wir können uns vorstellen, dass in Panama im Gesetzestext eben irgendwas drinsteht mit mach ruhig. Ja? Und das Ausmaß dieser Betrügerei ist unvorstellbar. Sogar die Mitglieder von Regierungen, ja sogar Regierungschefs, die hinter den harten Steuervorschriften und Gesetzen, hinter den Gesetzen gegen Steuerhinterziehung stehen, hinter den hohen Steuern stehen, sogar die, weil sie die Mittel und die Möglichkeiten haben, bringen ihr Geld ins Trockene. Nun, wie ging Nehemia damals vor? Er konnte sie nicht vor Gericht bringen. Also brachte er eine große Volksversammlung zusammen. Und vor der ganzen Versammlung klagte er die reichen Vorsteher an und stellte sie zur Rede. Hier ist aber Vers 8. Und sprach zu ihnen: Wir haben unsere Brüder, die Juden, die an die Heiden verkauft waren, soweit es uns möglich war, losgekauft. Ihr aber wollt sogar eure eigenen Brüder verkaufen? Sollen sie sich etwa an uns verkaufen? Da schwiegen sie und fanden keine Antwort. Da sind sie sprachlos, bloßgestellt. Also was ist damals passiert? Nehemia und seine Leute haben versucht, jeden Juden, der irgendwie in die Sklaverei dieser fremden Völker geraten ist, wieder freizukaufen. Und diese reichen Leute haben sie wieder zurückverkauft. Vielleicht sogar noch mit dieser perfiden Gedanken dahinter, Nehemia wird sie schon wieder freikaufen. Dann können sie sich wieder uns verkaufen, dann können wir sie wieder dann zurückverkaufen. Das war der blanke Hohn. Und darum kommt Nehemia nun zur eigentlichen Anklage, zu ihrem größten Vergehen. Vers 9. Und ich sprach: Was ihr da tut, ist nicht gut. Solltet ihr nicht in der Furcht unseres Gottes wandeln, wegen der Lästerung der Heiden unserer Feinde? Es ist eine Anklage, die heute unvorstellbar, ja lächerlich wäre, die aber bis heute das alles entscheidende Kriterium deutlich macht. Gottes Furcht. Solltet ihr nicht in der Furcht unseres Gottes wandeln? Diese Anklage ist heutzutage sicherlich in keinem Gerichtssaal, in keiner Zeitung, in keinem Parlament unseres Landes zu hören. Aber die Menschen werden sie wieder hören, spätestens im Gerichtssaal Gottes. Bist du in der Furcht Gottes gewandelt oder nicht? Oder Neu Testament nicht ausgedrückt, hast du dich unter das Kreuz, unter Christus gedemütigt oder nicht? Daran wird sich das ewige Schicksal jedes Menschen, des Ärmsten, auch des Reichsten, entscheiden. Nun, was ich heute Morgen nicht machen will, ist, euch mit diesen Leuten hier zu vergleichen. Auf keinen Fall. Es sei denn, jemand von euch hat eine Briefkastenfirma, von der ich nichts weiß. Aber diese grundsätzlichen Prinzipien des Zusammenhangs zwischen unserem Besitz und unserer Liebe zum Nächsten und vor allem zu Gott gelten auch für uns. Wir können ja grundsätzlich Prinzipien lernen. Deine Beziehung zu deinem Geld macht deine Beziehung zu Gott deutlich. Und darum hat dein Umgang mit deinem Geld auch entscheidenden Einfluss auf dein Zeugnis für Gott. Und darum hat dein Umgang mit deinem Geld auch entscheidenden Einfluss auf deine eigene Glaubwürdigkeit. Das Thema lautet heute Geld, Glaube und Glaubwürdigkeit. Und der erste Punkt, Geld und Glaube. Wie ging denn die Geschichte des Wiederaufbaus der Mauer damals los? Wir haben gehört am Anfang des Buches Nehemia, es lag Schmach auf der Stadt, weil sie schutzlos da lag. Das Volk und ihr Gott wurden verspottet. Und deshalb ließ Gott in seiner Gnade die Mauer wieder aufbauen. Wie konnten die reichen Juden nun genau dieses gute Werk missbrauchen, um erneut Schande auf das Volk zu bringen? Diese Leute waren kein Deut besser als Sanballat und Genossen, die den Aufbau mit aller Macht verhindern wollten. Denn ihnen ging es eben auch nur um die Vergrößerung ihres Machtbereiches und um die Vergrößerung ihres Reichtums. Ihm ging es nicht um das Volk und ihm ging es nicht um die Ehre Gottes. Ihre Freude, ihre Hoffnung war Geld und Besitz, ganz einfach. Deine Beziehung zu deinem Geld macht deine Beziehung zu Gott deutlich. Wir haben da zwei Möglichkeiten und manche werden sich vielleicht daran erinnern. Ich habe vor 2 Jahren schon mal ein bisschen über Geld gepredigt und jetzt auch in der Osterfreizeit. Aber der Herr hat es so bewirkt, dass es heute wieder darum geht. Wir können, haben folgende zwei Möglichkeiten mit unserem Geld. Entweder du betest Geld an oder du betest mit deinem Geld Gott an. Es gibt nichts dazwischen. Entweder du betest Geld an oder du betest mit deinem Geld Gott an. Und da geht es nicht so sehr darum, wie viel Geld du hast. Die Bibel unterscheidet nicht so plump zwischen arm und reich, gut und böse. Sondern die Bibel unterscheidet zwischen gerechten Armen und ungerechten Armen und gerechten Reichen und ungerechten Reichen. Es ist also keine Sünde nach der Bibel, Geld und Güter zu besitzen und auch zu genießen. Die Sünde besteht im übermäßigen Genuss, in der Verschwendung und vor allen Dingen im Vertrauen auf Geld und Besitz. Und wenn du darauf vertraust, wenn du davon deine Sicherheit abhängig machst, dann ist Habgier eine unweigerliche Folge. Und das heißt jetzt nicht, dass wir dann gleich zu Leuten werden, die irgendwelche armen Schlucker ausnutzen, um sie noch mehr auszupressen, damit wir noch abgesicherter sind. Muss es nicht heißen. Aber das Problem beginnt dort, wo wir unser zukünftiges Wohl von unserem Wohlstand anstatt von unserem einzigen Wohltäter, von Gott, abhängig machen. Ja, wir sind vielleicht nicht so wie der reiche Kornbauer, der so eine große Ernte hatte, dass er seine Scheunen abreißen ließ und neue aufbaute, um wirklich noch besser abgesichert zu sein. Aber überprüft eure Einstellung zu eurem Geld. Von was denkt ihr, wird euer Leben heute, morgen und vor allen Dingen dann im Alter abgesichert sein? Wo macht ihr eure Sicherheit fest? Und es gibt nur eine Antwort. Von Gott wird euer Leben abhängig sein. Egal wie viel Geld und wie viel Rücklagen ihr jemals habt, euer ganzes Leben ist immer ganz von Gott abhängig. Dein Umgang, deine Einstellung zum Geld zeigt darum dein Vertrauen auf Gott. Und darum ist es sehr, sehr wichtig, gerade für uns in Deutschland, die wir zu den reichsten Menschen der Welt gehören, dass wir die richtige, die Gott gewollte Einstellung haben. Und Gott macht uns das deutlich, wie wir zu unserem Geld stehen sollen. Er sagt uns, das Geld, was ihr habt, den Besitz, den ihr habt, der gehört gar nicht euch. Ihr seid gar nicht die Besitzer. Ihr seid die Verwalter. Das heißt, nicht, dass wir von dem, was wir haben, etwas für Gott abgeben, sondern dass uns Gott sagt, von dem, was ich euch gegeben habe, dürft ihr etwas für euch abnehmen. Das heißt, dass wir einerseits angemessen für unsere eigenen Bedürfnisse sorgen sollen, das heißt aber vor allen Dingen auch, dass wir ins Reich Gottes investieren sollen. Ja, Gott gibt uns diese vergänglichen Güter, Geld, Reichtum, Besitz, und wir sollen sie in unvergängliche Güter anlegen. Wir sollen uns einen Schatz im Himmel sammeln. John MacArthur hat es gut formuliert. Wie du mit Geld und Besitz umgehst, ist entscheidend. Es ist ein Barometer deines Christenlebens und ein Test, wie gut du verstanden hast, dass die wahren Reichtümer geistlich sind. Und es gibt zum Thema Geld noch viel mehr zu sagen. Ihr könnt gerne, wer sich nochmal anhören will oder überhaupt mal anhören will, demnächst werden wir die Vorträge, die Bibelarbeiten der Osterfreizeit hochladen. Aber wie gesagt, vor 2 Jahren habe ich darüber auch schon mal ausführlicher gepredigt. Hört euch das dann gerne nochmal an. Jetzt wollen wir zum zweiten Punkt kommen. Das erste war Geld und Glaube. Und jetzt, da tue ich davon einen Schlussfolgerung, Geld und Zeugnis. Das Handeln der reichen Juden damals hatte, jetzt ja schon deutlich geworden, eine viel größere Auswirkung als nur das Unglück ihrer armen Volksgenossen. Ihr Handeln hatte also nicht nur sondern eine geistliche Dimension. Ihr Wucher war eine Schande für sie, aber damit eben auch ein ganz schlechtes Zeugnis für ihren Glauben. Aber das Schlimmste von allem war, ihre Schande fiel auf Gott selbst zurück. Ja, wir sind nun mal ein Zeugnis für Gott, egal wie wir leben. Wenn wir sagen, wir sind Christen, dann sind wir ein Zeugnis, ein gutes oder ein schlechtes. Und was lesen wir hier? Vers 9, solltet ihr nicht in der Furcht unseres Gottes wandeln, wegen der Lästerung der Heiden unserer Feinde? Sie als die Führer des Volkes Gottes waren in erster Linie seine Zeugen. Die Völker drumherum, die schauten natürlich zuerst auf die Verantwortlichen, auf die Reichen, auf die von Gott offensichtlich gesegneten und bestätigten Führer des Volkes. Und von diesem Blick, von diesem Eindruck, den sie da bekamen, machten sie sich ein Bild von Gott. Nun, wie wird ihr Bild von Gott ausgesehen haben nach dieser Aktion? Unbarmherzig, unerbittlich, unersättlich muss dieser Gott sein. Und das ist eine gute Beschreibung für den Gott namens Mammon. Und wir wissen, Gott sei Dank, aus Gottes Wort, dass Gottes Gegenteil ist. Unser Gott ist reich. Er hat alle Macht und Herrlichkeit und ihm gebührt alle Macht und Herrlichkeit. Aber Gott ist gnädig, barmherzig und von großer Güte. So gnädig, so barmherzig und so gütig, dass sein Sohn, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Wisst ihr, egal wie viel Geld wir besitzen, wir haben einen Schuldenberg vor Gott, den wir uns gar nicht vorstellen können. Wir haben unendlich große Schulden bei Gott. Und Christus ist gekommen, um diese Schulden, unsere Sünden abzubezahlen. Alles ist bezahlt, weil er für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist. Christus hat alles gegeben, seine Herrlichkeit und sein Leben, um uns aus unserer größten Not zu erretten, aus unserer Sünde. Und, nicht nur das, um uns unermesslich reich zu machen. Nämlich zu Kindern Gottes, zu Erben seines Reiches. Wir sind in Christus Erben Gottes. Wir werden alles erben. Die Frage, die sich jeder von uns stellen muss, wird an meinem Umgang mit meinem Geld die Gnade und Barmherzigkeit und Güte unseres Herrn und Heilandes deutlich. Wird an meinem Umgang mit meinem Geld diese Gnade und Liebe deutlich. Und damit kommen wir noch zu einem dritten Punkt, Geld und Glaubwürdigkeit. Vers 10 sagt Nehemia: Ich und meine Brüder und meine Diener haben ihnen auch Geld und Korn geliehen. Wir wollen ihnen doch diese Schuld erlassen. Das ist jetzt interessant. Nehemia und seine Leute waren auch irgendwie in dieser sozialen Ungerechtigkeit beteiligt. Es ist nicht gesagt, dass sie sich auch auf Kosten der Armen bereichern wollten. Das ist nicht gesagt. Aber irgendwie steckten sie damit drin. Sie haben eben auch was geliehen in der Not. Und das zeichnet Nehemia umso mehr aus. Er sprach Klartext auch über seine eigenen Verhältnisse. Und dabei bleibt es nicht. Er sprach auch einen Schuldenerlass aus. Das Problem der Armut und der sozialen Ungerechtigkeit, das war ja verhältnismäßig leicht zu lösen. Nämlich Schuldenerlass und Rückgabe der Lippen. Vers 11, geben ihnen heute noch ihre Äcker, ihre Weinberge, ihre Ölbäume und ihre Häuser zurück, dazu den Hundertsten vom Geld, vom Korn, vom Most, vom Öl, den ihr ihnen auferlegt habt. Also Nehemia geht mit gutem Beispiel voran und hier wird wieder erneut seine weise Leitung sichtbar. Diesem Vorangehen konnten sich die anderen Adligen und Vorsteher nicht entziehen. Lesen Vers 12, da sprachen sie, wir wollen es zurückgeben und nichts von ihnen fordern, sondern es so machen, wie du gesagt hast. Aber wenn wir jetzt weiterlesen, merken wir, das war kein freudiges, ja, überführtes, ja, bußfertiges Zurückgeben, keine Entscheidung von Herzen. Der Nehemia achtete es für nötig, noch die Priester ranzuholen und zu sagen, Moment, jetzt wird noch ein Schwur hier abgelegt. Und die Priester bezeugen das. Und selbst das hat nicht gereicht. Nehemia nahm noch sein Gewandbausch, das ist sozusagen so eine Tasche, wo man alles mögliche Zeug reinmachen konnte, und schüttelt den aus und sagt, Leute, wer nicht diesem Beschluss folgt, den soll Gott genauso wegschütteln von all seinem Besitz, von seinem Volk. Ein sehr harter Fluch. Ihr sollt selber leer werden. Merkt ihr, diese reichen Leute, die haben durch ihren Umgang mit Geld jegliche Glaubwürdigkeit verloren. Sicherlich behielten sie ihre amtliche Autorität. Sie waren immer die Vorsteher. So wie sicherlich auch heute die meisten Politiker, die ihre Briefkastenfirmen haben oder andere weitliche, undurchsichtige Geldgeschäfte, ihre Ämter behalten werden. Aber sie verloren jegliche moralische Autorität. Und wir sehen hier daran, was Geld und Reichtum aus Leuten machen kann. Die Kinder der babylonischen Gefangenschaft. Eben noch standen sie bei Null, mussten bei Null anfangen. Und wie konnte es passieren, dass ihnen ihr Wohlstand wichtiger als ihre Volksgenossen, ja sogar wichtiger als Gott, der sie hier zurückgeführt hatte, der sich über sie wieder erbarmt hatte, wurde? Die Gefahr des Reichtums für unseren Glauben scheint tatsächlich größer zu sein als die Gefahr durch äußere Gewalt. Und deshalb sollten wir das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Weil wir sagen, hey, ich habe ja nicht viel, da stehe ich auch nicht so groß in der Gefahr. Doch, wir haben viel in Deutschland. Nun, ganz im Gegensatz zu diesen Leuten sehen wir hier Nehemia. Ihm vertraute das Volk, weil er offensichtlich alles in seiner Macht Mögliche für das Volk und zur Ehre Gottes tat. Es war nicht nur so, dass er mit seinen Leuten direkt am Mauerbau beteiligt war. Es war auch nicht nur so, dass er die Schulden erließ. Nein, als Statthalter hatte er das Recht, Steuern für seinen eigenen Unterhalt und für die laufenden Kosten seiner Hofhaltung einzunehmen. Das wäre absolut normal gewesen. Das war recht und billig. Andere Statthalter nutzten diese Position natürlich aus, um sich zu bereichern. Es war klar, wenn du mal irgendwo Statthalter wirst, dann musst du die Chance nutzen, um für alle Ewigkeiten ausgesorgt zu haben. So wie wir das ja heute auch von den manchen Politikern kennen. Und wie wir gehört haben, bestanden wirklich, oder wie wir gleich hören werden, bestanden die besten Möglichkeiten, viel Länder und Häuser zu erwerben. Sehr günstig an das Zeug ranzukommen, was die Basis für den Wohlstand war damals. Aber was tat Nehemia? Und dazu möchte ich uns die Verse 14 bis 19 noch vorlesen. Auch habe ich von der Zeit an, da mir befohlen wurde, im Land Juda ihr Statthalter zu sein, nämlich vom 20. Jahr bis zum 32. Jahr des Königs Artasasta, das sind 12 Jahre, für mich und meine Brüder nicht den Unterhalt eines Statthalters beansprucht. Denn die früheren Statthalter, die vor mir gewesen waren, hatten das Volk bedrückt und von ihnen Brot und Wein genommen, dazu 40 Schekel Silber. Auch ihre Diener herrschten willkürlich über das Volk. Ich aber machte es nicht so, um der Furcht Gottes willen. Auch habe ich am Wiederaufbau der Mauer gearbeitet, ohne dass wir Grundbesitz erwarben. Und alle meine Diener kamen dort zur Arbeit zusammen. Dazu aßen die Juden, sowohl die Vorsteher, 150 Mann, als auch die, welche von den Heiden aus der Umgebung zu uns kamen, an meinem Tisch. Und man bereitete mir täglich einen Ochsen zu, 6 auserlesene Schafe, Geflügel und alle 10 Tage eine Menge verschiedener Weinsorten. Für all dies forderte ich nicht den Unterhalt des Statthalters, denn der Dienst lastete schwer auf diesem Volk. Gedenke, mein Gott, mir zum Guten an all das, was ich für dieses Volk getan habe. Nehemia bestritt alle anfallenden Kosten aus eigener Tasche. Und wie wir hören, das war sehr, sehr viel. Vielleicht können wir heute in Ochsen und 6 Schafe nicht mehr so gut umrechnen, aber 150 Leute und dann nochmal mehr zu versorgen jeden Tag, das war sehr viel. Und er macht es um des Volkes Willen, das schon genug zu tragen hatte, und um Gottes Willen, den er dienen wollte. Und dieser letzte Vers, der für uns vielleicht ein bisschen eigentümlich, ja vielleicht sogar stolz klingt, der unterstreicht aber das nochmal. Nehemia wollte nicht den Menschen gefallen, sondern Gott. Und darum diente er Gott, indem er den Menschen half. Nehemia redete nicht nur von sozialer Gerechtigkeit und von Liebe zum Nächsten und von Liebe zu Gott. Er handelte entsprechend seinen Worten. Und das machte ihn glaubwürdig. Das gab ihm moralische Autorität. Und durch seine moralische Autorität konnte er seine amtliche Autorität ausführen. Er hatte eben nicht nur theoretische Autorität, sondern er konnte sich wirklich diesen reichen Bonzen gegenüberstellen und ihnen sagen, so Leute, das ist Wucher, jetzt gebt ihr alles zurück. Und die haben es gemacht. Da brauchst du Autorität. Da könnte heute den Camerons, Poroschenkos und Langsongs und so weiter so entgegentreten, mit dieser Autorität. Der Papst hat eigentlich auch ein Problem mit Geld. Und stellt euch vor, die Politiker und Firmenchefs unserer Tage würden dann tatsächlich über ihre Wucher und ihre Steuerhinterziehung Buße tun. Ihre Fehler, ihre Gier öffentlich bekennen und dann ihr Geld den Armen spenden. Stellt euch mal vor, das würde passieren. Vielleicht würden sie aufgrund ihres Fehlverhaltens tatsächlich ihre amtliche Autorität verlieren. Aber sie würden ihre moralische Autorität, ihre Glaubwürdigkeit gewinnen. Fakt ist, dass sie oftmals lieber auf ihr Amt und ihr Ansehen verzichten und das Geld behalten. Nun ist es nicht so, dass wir solche Politiker und solche Chefs und Lehrer und Vorgesetzte wie Nehemia wünschen, dass wir vor diesen Leuten Respekt hätten. Nicht, dass sie gleich ihr eigenes Hab und Gut spenden müssten, aber dass sie nach ihren eigenen Worten handeln. Vielleicht nach ihren eigenen Gesetzen, die sie aufgestellt haben, handeln. Aber hier geht es ja nicht nur um die da oben. Die unter euch, die in einer Führungsposition sind, die sollten sehr danach streben, so zu sein wie Nehemia. Aber auch nicht nur die. Wir alle sind hier herausgefordert. Es ist so wichtig, dass wir als Christen glaubwürdig sind. Dass man an unserem Leben sehen kann, dass wir, was wir glauben. Damit wir eben nicht anderen verkündigen und selbst verwerflich werden. Ja, wisst ihr, wir stehen nicht nur für irgendeine Partei oder irgendeine Politik. Wir stehen für den Herrscher, für den König, für den Heiland und Richter der Welt. Wir stehen für Jesus. Und glaubwürdig zu sein bedeutet nicht, dass die Leute, die mein Leben sehen, dann sofort zum Glauben kommen. Aber Glaubwürdigkeit bedeutet, dass wenn die Leute mein Leben sehen, dass sie sich dann sagen, okay, ich glaube nicht an das, was der glaubt. Aber das glaube ich, dass er tatsächlich das glaubt, was er zu bekennen glaubt. Glaubwürdig sein bedeutet, dass die Leute, wenn sie uns sehen, merken, ja, okay, ich stimme nicht mit deiner Weltsicht überein. Aber ich sehe, dass dein Handeln mit deiner Weltsicht übereinstimmt. Ja, da gibt es Unterschiede zwischen uns, aber ich weiß, er ist ehrlich, auf ihn kann ich mich verlassen. Da gibt es keine versteckten Motive, keine Falschheit, keine Unterscheidung zwischen dem, was er sagt und dem, was er ist. Das ist Glaubwürdigkeit. Und wir sollten nach dieser Glaubwürdigkeit trachten. Und wenn wir glaubwürdig sind, dann besitzen wir moralische Autorität. Und dann werden wir überzeugend sein. Viel mehr überzeugend als manch einer, der eben nur amtliche Autorität besitzt oder vielleicht sehr reich ist oder sehr schlau ist. Und damit komme ich zum Schluss. Eure Glaubwürdigkeit, euer Zeugnis und euer Glaube wird sicherlich noch an viel mehr Dingen deutlich als nur im Umgang mit eurem Geld. Da gibt es noch mehr, klar. Aber Die Bibel, Jesus selbst, redet nicht umsonst so viel eben genau über dieses Thema. Ja, 25% seiner Gleichnisse sind über das Thema Geld. 25%. Es ist der Bereich, in dem wir großen Versuchungen ausgesetzt sind, und es ist der Bereich, in dem unsere Beziehung zu Gott für Gläubige und Ungläubige sehr greifbar, sehr erkennbar wird. Die sehen eben nicht, ob wir am Abend wieder gebetet haben und unsere Bibel gelesen haben, aber die sehen, was wir mit unserem Geld machen, was wir für ein Lebensstil führen. Deine Treue im Umgang mit Geld zeigt deine Treue zu Jesus. Und hoffentlich ist sie auch ein Zeugnis für Jesu Treue zu dir. Mögen die Menschen, wenn sie deinen Umgang mit Geld und Besitz sehen, dich für glaubwürdig achten. Und möge Gott selbst, wenn er deine Ausgaben, wenn er mal irgendwann deine ganzen Kontoauszüge sich ansieht, sagen können, recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigen treu gewesen. Ich will dich über vieles setzen. Geh ein zur Freude deines Herrn. Amen. Lass uns zusammen beten. Herr Jesus Christus, du warst der Einzige, der vollkommen glaubwürdig lebte. Deine Worte stimmten mit deinen Taten überein. Und doch haben die Menschen dir nicht geglaubt, sondern sie haben dich gekreuzigt. Weil du mit deinen Worten und deinem vollkommenen Leben sie mit ihren Sünden konfrontiert hast, haben sie das getan. Und das geschieht bis heute. Oh Herr Jesus, umso mehr danken wir dir, dass du uns nicht nur mit unseren Sünden konfrontierst, sondern dass du für unsere Untreue und für unsere Selbstsucht am Kreuz die Strafe getragen hast und uns unsere Sünden vergibst. Herr Jesus, du selbst bist unser größter Schatz. Bitte vergib, wenn wir nicht entsprechend diesem Bekenntnis leben. Und bitte wirke du in uns, dass wir es mehr und mehr tun. Und dass wir auch mit unserem Geld dich anbeten. Und dass wir so ein glaubwürdiges Zeugnis für dich sein können. Amen.